Das freie Radio Wüste Welle. Wüste Welle mit der. Big Fat Meal Session. UKW 96.6. Im digitalen Kabel S4.1. Die aktuelle Big Fat Meal Session hat als einzigen Inhalt die Aufzeichnung der Veranstaltung mit Tatscho Müller am Mittwoch, dem 29. Januar in der Hechinger Straße 35 im Vierhäuser-Projekt. Tatscho Müller beschreibt sich selber als langjährigen Aktivist für globale und Klimagerechtigkeit, als durchtriebene queere Schlampe und als Politikwissenschaftler. Die Veranstaltung war angekündigt als Lesung und Diskussion Klimakollaps, Verdrängungsgesellschaft, solidarisches Prepping mit Tatscho Müller und seinem Buch Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben. Am Mittwoch kam erstmals eine Mehrheit im Bundestag nur mit Hilfe der AfD zustande. Zwar nur ein Entschließungsantrag, der dazugehörige Gesetzesvorschlag wurde am Freitag dann doch noch von einer Mehrheit abgelehnt. Damit startet Tatscho denn auch.
Ich fange mal damit an, was heute passiert ist. Das erste Mal seit den 1930er Jahren hat in einem deutschen Parlament eine faschistische Partei eine Abstimmung entschieden und gewonnen. Ich habe es jetzt nicht in den Nachrichten gesehen, ich habe es heute nicht gesehen. Ich weiß, jemand sagte, dass die sich irgendwie, die feisten AfD-Arschlöcher haben sich dann auch noch im Bundestag fast irgendwie schepp gelacht. Und das muss alles schon ziemlich, das hat mich schon ziemlich abgefuckt, muss ich sagen. Und in solchen Situationen fühlt sich die Welt halt gerade, also manchmal fühlt sich die Welt an, finde ich, wie eine einzige Katastrophe. Also die politische Dauerkatastrophe des Faschismus in den USA, was da gerade passiert, ist so scary, dass man es teilweise gar nicht abbilden kann intellektuell. Die eskalierenden ökologischen Katastrophen. Und es ist leicht, ich auch das erste Mal mit Brille, die Hoffnung zu verlieren und noch leichter die Realität zu verdrängen. Im Grunde gibt es ein bisschen zwei Wege. Man kann entweder depressiv werden, wenn man sich die Realität aussetzt, oder man kann sie halt verdrängen, wie das die meisten von, wie wir das als Gesellschaft machen. Und was ich in dem Buch versuche, ist zumindest ein paar Schritte auf einem anderen Weg zu gehen. Auf einem Weg, der sagt, okay, ich akzeptiere, dass das die Realität ist und die ist mega dunkel. Aber wenn ich den emotionalen Weg der Akzeptanz, das war eben auch so die Frage beim Klimakollaps-Café, worüber Leute reden, erstmal die emotionale Arbeit der Akzeptanz gemeinsam mache, dann können wir danach auch wieder einen Pfad zu einer realen Hoffnung finden, die halt nicht mehr auf Verdrängung basiert, sondern auf realen Handlungsmöglichkeiten in dieser dunkleren Zukunft. So, das ist im Grunde das Framing des Ganzen, worum es mir geht. Ich weiß, ihr spürt sie auch. Egal, wie sehr ihr auch versucht, sie von euch, eurer Familie, eurem Alltag fernzuhalten. Die zunehmende Dunkelheit. Die Dunkelheit von drohender Flutkatastrophe und sicherem Klimakollaps. Die Dunkelheit von Krieg, Hunger, Massenmord. Die Dunkelheit von verrohender Mitte und fortschreitender Faschisierung. Ich kenne das Gefühl, wenn diese Dunkelheit sich aufdrängt, sobald ihr eure sozialen Medien aufmacht, eine Zeitung aufschlagt oder das Radio anschaltet. Ich kenne ein befreundetes Paar, dessen Sohn sie eines Morgens fragte, ob es denn möglich wäre, zum Frühstück ein anderes Radio zu hören als den Deutschlandfunk. Denn da gäbe es zu viele Bomben und Tote. Ich kenne Eltern junger Kinder, die darüber verzweifeln, wie sie mit ihnen über die Zukunft sprechen sollen. Da sie sich nur noch der einen Tatsache sicher sein können, nämlich dass diese Zukunft sehr, sehr, sehr viel härter, unangenehmer und umkämpfter sein wird, als wir uns das als Gesellschaft bisher eingestanden haben. Und ich verstehe, dass sehr viele auf diese Dunkelheit, auf diese Ängste, auf diese drohende und zugleich zwingende Zukunft völlig nachvollziehbarerweise mit zunehmendem Rückzug aus der medialen Welt reagieren. Weil sich diese Scheiße jeden Tag reinzuziehen halt einfach dunkel ist, sich scheiße anfühlt und wer will sich schon die ganze Zeit scheiße fühlen. Deswegen verdrängen wir ziemlich viel, müssen wir tatsächlich immer mehr verdrängen, weil nicht verdrängen zu schrecklich wäre. Zu schrecklich anzuerkennen, dass 30 Jahre globaler Klimaschutz keinerlei messbaren Effekte hat. Dass Klimaschutz, so gern wir ihn auch hätten und so viel wir auch über ihn reden, nicht stattfindet. Zu schrecklich anzuerkennen, dass die ständig eskalierenden Temperaturrekorde, die Klimawissenschaftlerinnen nicht nur verunsichern, weil sie Rekorde sind, sondern weil sie diese alten Rekorde um ein bisher ungekanntes Maß übertreffen und genau das bedeuten, was sie uns auf der physischen Wahrnehmungsebene schon kommunizieren. Something has broken. Das Klimasystem ist gekippt. Der Übergang ist in ein global instabiles Klimasystem ist ongoing. Nicht nur ist die Klimapolitik gescheitert, das Klima hat angefangen in Toto zu kippen. Es ist also auch zu schrecklich anzuerkennen, dass zu dieser Zukunft des Klimakollaps, des ökologischen Kollaps auch noch eine immer stärker werdende Faschismusgefahr der Zukunft dazu kommt. Eine Gefahr, der wir uns seit der Anfang Januar 24 veröffentlichten Korrektivrecherche über das Potsdamer Geheimtreffen endlich auch in Deutschland ein bisschen bewusst sind. Zu schrecklich zuletzt, sich einzugestehen, dass eine Zukunft mit Klimakollaps und Faschismus einfach keine Zukunft mehr ist, in die man mit Zuversicht schauen kann und die man seinen Kindern und Kindeskindern guten Gewissens übergeben kann. Und wir alle verdrängen. Auch ihr verdrängt, auch ich verdränge. Und weil verdrängende Menschen nun mal weiter verdrängen wollen, kann es sein, ist es sogar wahrscheinlich, dass ihr euch von manchem, was ich sagen werde, irritiert, genervt, gar angegriffen fühlen werdet. Mit Sicherheit wird das auch auf meinen gelegentlich etwas frustriert hochnäsigen Argumentationsstil zurückzuführen sein. Es wird aber auch daran liegen, dass die Geschichte von Scheitern, Kollaps und Faschisierung eine schwierige, anstrengende, herausfordernde ist. Und weil die meisten von euch aus völlig nachvollziehbaren Gründen lieber weiter verdrängen, als eine dunkle Zukunft ohne emanzipatorische, utopische und hoffnungsvolle Elemente anzuerkennen, kann es sein, dass manche von euch meine Story anstrengend finden. And I get it, I really do. Es ist attraktiver, in einem gewissen Sinne sogar rationaler, Bullshit-Geschichten über angeblich stattfindenden Klimaschutz zu glauben, als sich zu erlauben, das zu wissen, was affektiv auf der Gefühlsebene schon gar nicht mehr komplett ignoriert werden kann. Denn Verdrängungsgeschichten haben einen Nutzen, den eine Story über Akzeptanz, Akzeptanz des Scheiterns, des Kollaps, der Realität der faschistischen Bedrohung, zumindest in ihrer bisherigen Form nicht hat. Sie geben uns ein gutes Gefühl, weil es viel angenehmer ist, davon auszugehen, dass eine Dea Ex Machina uns retten wird, dass Regierungen sowohl gewillt als auch in der Lage sind, das Klima zu schützen, dass sich nicht fast alles zum Schlechten ändern wird, Schlechteren ändern wird. Ich könnte jetzt darauf hinweisen, dass meine Story über Klimakollaps statt Klimaschutz den Vorteil hat, auf Fakten, Realitäten, harten Wahrheiten zu basieren, but who the fuck cares? Ich würde mit diesen Fakten an meiner Zielgruppe, den Klimas, vorbeireden, denn die kennen die meisten politischen und wissenschaftlichen Tatsachen im Grunde schon. Sie akzeptieren sie nur nicht, konnten sie bisher gar nicht akzeptieren, wegen der starken negativen Gefühle, die diese Fakten auslösen. Und wenn das stimmt, dann muss meine Story eine sein, die zuerst an Gefühlen ansetzt, die ernst nimmt, dass Menschen Hoffnung spüren und sich nicht scheiße fühlen wollen und dass diese Bedürfnisse für sie wichtiger sind als die Frage, ob eine Geschichte mit den Fakten übereinstimmt. Denn Bullshit plus transzendente Hoffnung ist ein attraktiveres Produkt als Wahrheit plus immanente Frustration. Deswegen werde ich in diesem Buch über Straight-up-Doomism hinausgehen, weil ich weiß, dass den keine Sau hören möchte und auch verstehe, wieso. Warum etwas glauben, was einen nur herunterziehen wird? Ich werde stattdessen versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die nicht nur stimmt, im Sinne von mit der Realität übereinstimmt, sondern Menschen auch überzeugen kann, sich mit dem kommenden Kollaps emotional auseinanderzusetzen, um sich besser, glücklicher und vor allem handlungsfähiger zu fühlen, trotz Ende der Verdrängung. Das ist sozusagen der Pitch des Ganzen. So, die erste Frage, die ich mir da drin wirklich analytisch stelle, ist, warum the fuck gibt es eigentlich keinen Klimaschutz? Das ist im Grunde gar nicht offensichtlich, denn wir reden darüber seit 30, 40 Jahren. Zumindest bis vor kurzem hatten wir eine Situation, in der alle Parteien, die im Bundestag vertreten waren, gesagt haben, die AfD ist schon länger drin. Also basically, außer der AfD, haben alle Parteien gesagt, ja, wir wollen Klimaschutz machen. Wir haben einen ganzen Diskurs in der gesamten Gesellschaft, wo von Postern, wo Firmen sagen, fossile Energiefirmen sagen, wir schützen das Klima und Individuen gesagt wird, du kannst das Klima schützen, indem du beim Rewe einkaufst und den Öko-Button drückst oder so. Basically, und außerdem haben wir diese ganzen Erzählungen über Rationalitäten, wir haben doch ein Interesse daran, die Welt zu retten. Es ist überhaupt nicht offensichtlich, warum es keinen Klimaschutz gibt. Früher haben wir immer gesagt, naja, der Klimaschutz nützt ja den anderen im Süden, deswegen machen wir keinen. Also haben wir gedacht, naja, okay, wenn dann die Klimakatastrophe hier oben auch ankommt, dann gibt es ja auch hier Klimaschutz. Jedes rationale Politikmodell hätte eigentlich gesagt, in den letzten Jahrzehnten hätten wir irgendwie ein bisschen Klimaschutz kriegen müssen. Der kam aber nicht. Obwohl wir als Gesellschaft immer gesagt haben, dass wir den wollen. Und ich habe das ehrlich gesagt einfach nicht verstanden. Als Klimabewegung, ich war immer wieder auch quasi im strategischen Kern der Klimabewegung, haben immer wieder auch versucht, mit anderen zusammen Hebel zu finden, Strategien zu entwickeln, die irgendwie zu mehr Klimaschutz führen können. Wir hatten ja zum Beispiel schon das Beispiel der Anti-Atom-Bewegung, dachten wir, na, da kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Klimaschutz, wenn wir diese Strategien nutzen. Und nichts hat funktioniert. Nicht nur hat nichts funktioniert, irgendwann fing die Gesellschaft an, richtig genervt auf uns zu reagieren. Also so wie mit Ende Gelände war noch so, ey, voll cool, ihr Linksradikalen blockiert Tagebaue, ey, danke, ihr erinnert uns daran, dass wir Klimaschutz machen wollen, ja, machen wir auf jeden Fall, check, danke. So, und dann kam Fridays und hat es nochmal mehr so, ja, klar, danke Kids, dass ihr uns nochmal daran erinnert, wir haben es ein bisschen vergessen, because you know. Aber cool, mega, also wirklich umarmen, knuddeln und so. Ja, und dann gab es Corona und fast forward 2 Jahre, die letzte Generation geht auf die Straße und ihr erinnert euch so ein bisschen an so, also gesellschaftlicher Kontrollverlust, weil man 3 Minuten später zur Arbeit kommt. Und so als Klimaaktivist ist es gar nicht so einfach. Also ich bin jemand, der echt ziemlich abhängig ist von der sozusagen Appreciation of the People, mit denen ich interagiere. Also ich brauche wie viele Menschen positive Inputs und plötzlich wurden wir einfach gehasst als Klimabewegung. Dabei hatte sich doch das Thema eigentlich in unserem Sinne verändert. Es war drängender geworden, der Druck war größer geworden. Warum kam da nichts raus? Naja, genau. Das ist die Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe. 2022 kam und echter Klimaschutz war auch unter der Ampel nirgendwo in Sicht. Als dann noch Putins klerikal-faschistisches Russland die Ukraine überfiel und die deutsche Gesellschaft sich unter einem anderen Master Signifier zu organisieren begann, diesem stärksten aller gesellschaftlichen Symbole, dem Krieg, zeigte sich immer deutlicher, dass das Fenster für echten Klimaschutz, so es denn jemals offen gestanden hatte, sich mittlerweile unwiderruflich geschlossen hatte. Dass mehr Klimakrise nicht, wie in den Annahmen fast aller Öko- und Klimastrategien impliziert, irgendwann zu mehr Klimarationalität führen würde, sondern zu mehr Abwehr, mehr Ignoranz und schließlich zur aktiven Verdrängung des ganzen Klimathemas. Der Grund, warum mir das plötzlich so glasklar wurde, warum ich seitdem keinerlei Zweifel habe, dass es keinen signifikanten Klimaschutz geben wird, mag im Rahmen einer politischen Analyse etwas, nun ja, ungewöhnlich erscheinen, but bear with me. Ich versuchte zu verstehen, wieso ein Akteur, in diesem Fall das Kollektivsubjekt Deutschland, auf den der Druck zum Klimaschutz, sowohl von Wissenschaft als auch Bewegung als auch Klimakatastrophe selbst, ständig steigt, ein Akteur, der ständig selbst sagt, er wolle auf jeden Fall Klimaschutz betreiben und in dessen mittel- und langfristigem Interesse es lag, das Klima zu schützen, warum dieser Akteur immer noch keine relevanten Schritte Richtung Klimaschutz unternommen hatte, sich tatsächlich davon eher wegbewegte, wie man an den schon damals zunehmend desinteressierten oder aggressiven Reaktionen auf Klimaaktivismus ablesen könnte. Um ehrlich zu sein, kannte ich diese Konfliktkonstellation aus der Politik bisher nicht, kannte keine politische Auseinandersetzung, in der die Gegenseite, nochmal das fossile Mehrheitsdeutschland, auf keinerlei Signale, weder auf Zuckerbrot noch auf Peitsche, so reagierte, wie es normalerweise zu erwarten wäre. Ich kannte keine Politik, die ohne erkennbare Rationalitäten funktionierte. Genau deswegen war und ist es für die meisten Klimapolitik-Kommentatorinnen immer noch so schwierig, den andauernden Nicht-Klimaschutz zu erklären. Wir haben dafür keine Modelle. Also mit welchen Modellen dann diese neue und unerwartete Situation erklären, wie sich darin verhalten? Glücklicherweise hatte ich gerade, also in den 2 Jahren seit Beginn der Pandemie, 2 romantische Beziehungen mit Anlauf in den Sand gesetzt und verfügte über eine umfangreiche Datenbasis, über eine Art von Konflikt, in dem es tatsächlich nur sehr selten rational zugeht, nämlich Beziehungskonflikte. Ich saß Anfang 2022 zwischen den Trümmern 2 Strategien, politisch und persönlich, und plötzlich begannen diese beiden Trümmerhaufen einander ziemlich stark zu ähneln. Step 1. In beiden Fällen begann die Auseinandersetzung damit, dass das Gegenüber, das fossile Deutschland, meine 2 Ex-Partner, große Versprechungen machte, sozial-ökologische Transformation, Klimaschutz, emotionale Treue und Care-Arbeit, diese Versprechen aber unmöglich einhalten konnte, weil das Erfüllen der Versprechen des Aufbrechens und fundamentalen Veränderns von Strukturen bedurft hätte, die in der zur Verfügung stehenden Zeit und mit den gegebenen Ressourcen nicht hinreichend verändert werden konnten. Im Falle Deutschlands handelt es sich hier, um mal stark zu vereinfachen, um den fossilen deutschen Exportkapitalismus, im Falle meiner Ex-Partner um meist schwulenspezifische Kindheitstraumata. Wessen Wohlstand vor allem der Produktion und dem Export fossiler Dreckschleudern entspringt, dem wird es schwerfallen, effektiv das Klima zu schützen, ohne so ziemlich alles zu verändern, was dem eigenen Leben Halt gibt. Und wessen Kindheit ihn so geprägt hat, dass er kaum in der Lage ist, stabile Beziehungen einzugehen, wird nicht in der Lage sein, die völlig überkandidelten emotionalen Erwartungen und Bedürfnissen eines mindestens ebenso gestörten Menschen zu erfüllen. That'd be mine. Step 2. Angesichts der Nichterfüllung rechtlich oder emotional verbindlicher Versprechen, ich analysiere also Klimaaktivismus als Kommunikationsbeziehung zwischen uns und der Mehrheitsgesellschaft. Angesichts der Nichterfüllung rechtlich oder emotional verbindlicher Versprechen geschieht nun zweierlei. Erstens erlebt das seine Versprechen nicht erfüllende Subjekt sein Verhalten als schuldhaft oder gar schamvoll. Zumindest aber erlebt es kognitive Dissonanz, weil sich sein Verhalten nicht mit seinen Ansprüchen deckt. Das bedeutet, dass es versucht, das Themenfeld zu vermeiden oder zu verdrängen, das bei ihm diese Gefühle auslöst, weil Subjekte üblicherweise versuchen, negative Gefühlszustände zu vermeiden. Zweitens beginnt das Objekt der nicht erfüllten Versprechen, die Klimabewegung, der enttäuschte Partner, also ich, das baldige Erfüllen der Versprechen aktiver und mit mehr Nachdruck einzufordern. Step 3, Enterverdrängung. Denn nun haben wir ein Subjekt, in dessen Interesse es liegt, ständig auf ein und dasselbe Thema zu verweisen, und ein zweites Subjekt, in dessen psychologischem Interesse es liegt, das Thema zu ignorieren, zu verdrängen. Im Gegensatz zu unseren Standardannahmen über politische Konflikte, wo es um ökonomische und politische Interessen geht, wo es vernünftig ist, davon auszugehen, dass das adäquate Erhöhen bestimmter Negativa von Kosten wie weniger Profite, weniger Stimmen bei Wahlen, mehr Riots, immer mehr Stress beim Abendessen, jedes Date wird ruiniert, den erwünschten Effekt hat, läuft ein Konflikt mit einem verdrängenden Subjekt ganz anders. Ein verdrängendes Subjekt will um alles in der Welt verdrängen, weil das Verdrängte, vor allem wenn es Scham auslöst, im Falle seiner Rückkehr ins Bewusstsein das Subjekt handlungsunfähig machen könnte. Deswegen verdrängt man es ja. Jeder Hinweis auf das Thema wird also abgeblockt werden. Und wenn das enttäuschte, das drängelnde, das aktivistische Subjekt daraufhin seine Kommunikationsstrategien eskaliert, mehr Lautstärke, mehr Druck, wird das verdrängende Subjekt darauf nicht an einem Kipppunkt mit hey so, hey okay, so siehst du das, also quasi nach dem 200. Mal, jetzt, now I get it. Das hast du mir jetzt schon 199 Mal gesagt, laut, leise, emotional, rational, da, wütend, freundlich, aber jetzt beim 300. Mal verstehe ich es, klar. Das Subjekt wird nicht mit, hey, okay, so siehst du das, jetzt verstehe ich das, jetzt werde ich mich richtig verhalten reagieren, das kann es ja gar nicht. Und diese verdrängte Einsicht in seine fundamentale Unfähigkeit, sich an seine eigenen Versprechen zu halten, wird dazu führen, dass sich das Subjekt immer mehr schämt, immer mehr verdrängt und genau dadurch immer irrationaler wird. Das war also meine These. Der Klimakampf in Deutschland ist ein Beziehungskonflikt mit einem verdrängenden, beschämten, ängstlichen Akteur. Deswegen gibt es und wird es auch keinen Klimaschutz geben. Weil alles dem beschämten Subjekt lieber ist, als sich mit seiner eigenen Scheiße auseinanderzusetzen. Da ist sogar der Thanatos, Klimakollaps, Ende der Beziehung, besser als kritische Selbstreflexion und vor allem Selbsttransformation. Also ich weiß, dass das ungewöhnlich ist, in der politischen Analyse über große politökonomische Zusammenhänge diese Art von Erklärung an den Start zu bringen. Aber sie hat den Vorteil, dass sie so ziemlich alles erklärt, was in den letzten Jahren im Verhältnis Klimabewegung Mehrheitsgesellschaft gelaufen ist. Es erklärt die Reaktionen, die vegane Menschen kriegen, wenn sie einfach nur im Raum sind mit Menschen, die nicht vegan sind. Die sind so, what the fuck? It's like, dude, I'm literally just sitting here. Diese Dynamiken, die entstehen nicht in allen politischen Konflikten. Meine These ist, die entstehen in politischen Konflikten, die nicht mehr so richtig gelöst werden können. Und 2022 bist du ja schon im Klimakollaps, da kann der auch nicht mehr abgewendet werden. Also hat man diese Art von Beziehungskonflikt, in der es nur noch um Schuldzuweisung geht. Und wer schon mal Männer gedatet hat, weiß genau, wovon ich rede. Das wird dann einfach... Sorry.
Girlfriend, I hear you.
So, Basie weiß genau, wovon ich rede. Das sind so die Dynamiken und die Gesprächspartner, die man dann hat, die werden einfach in dem Moment immer dümmer. Und immer wenn sie auf ihre Fehler hinweist, reagieren sie dann eben nicht mit, ach ja genau, sondern mit irgendeiner Form von fuck you. So. Genau. Und das bedingt dann halt auch unser Scheitern. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt mehr Klimaaktivismus. Was bedeutet das denn im Rahmen dieser Analyse? Das sagt, dass ich ein Subjekt, mit dem ich schon 200 Mal über irgendwas geredet habe, jetzt zum 201. Mal frage, hey, kannst du bitte Klimaschutz machen? Die Informationen, die ich da vermittle, also normalerweise gehen wir davon aus, dass die Leute keinen Klimaschutz machen, weil sie nicht wissen, wie groß das Problem ist oder weil sie nicht wissen, wie dringend das Problem ist. Wenn dem so wäre, dann könnte Klimaaktivismus einfach sagen, hey, ich erkläre dir jetzt, was mit der Welt und dem Klima los ist und dann machst du ja Klimaschutz. Aber beim verdrängenden Subjekt ist es halt völlig anders. Das verdrängende Subjekt weiß das ja schon und will es nicht wissen. Jedes Mal, wenn dir dann also jemand das sagt, was du nicht wissen willst, dann reagierst du natürlich nicht mit hinsetzen und zuhören, sondern mit wegrennen oder draufhauen oder wegsperren. Also des nervenden Subjekts. So, das bedingt unser Scheitern. weil wir im Grunde als Klimabewegung nicht die Funktion hatten, das Klima zu schützen. Auch wenn wir Linksradikalen das gerne gesagt haben. Wir haben gerne gesagt, wir schützen als Ende Gelände mit unseren Körpern selbst das Klima. Wir verhindern 300 Gramm Emissionen pro Minute Tagebaublockade. Ich war auch in diesen Tagebaublockaden. Ich darf die so ein bisschen dissen. Nein, im Grunde hatten wir immer nur die Funktion, die Gesellschaft daran zu erinnern, das zu machen, was sie versprochen hatte. Das war die Funktion dieser spannenden, schönen Blockaden. Es war so, hey, Gesellschaft, check mal hier, Kohle, Klima, pass mal auf. So. Und wir sind nicht am Klimaschutz gescheitert. Daran ist die Gesellschaft gescheitert. Wir sind in unserer Funktion gescheitert, der Akteur zu sein, die Gesellschaft sozusagen dazu zu bringen, das Klima zu schützen. Aber auch daran sind wir nicht schuldhaft gescheitert. Aber, also, das ist nicht unsere Schuld, wir hätten es nicht verhindern können. Aber es ist nicht unsere Schuld, aber es ist unsere Tragik. Dass wenn wir zur Gesellschaft jetzt sozusagen mit denen reden und sagen, hey, Klima hätte mal geschützt werden sollen, dass sie sich immer von uns abwenden werden. Das bedeutet, dass nicht nur Klimaaktivismus keine positiven Effekte mehr haben kann. Meine These ist sogar, er kann im Grunde als Klimaschutz geframed, nicht als wir verteidigen hier einen Wald gegen eine Straße, bitte macht sowas weiter. Also ich will nicht sagen, hört auf zu kämpfen. Aber dieses, hey Gesellschaft, mach mal Klimaschutz, das kann nicht mehr funktionieren. Und zwar gar nicht mehr. That is completely over. Weil es ja im Grunde zu einer ethischen Überforderung des Subjekts führt. Das steht nämlich da, sagt, ich weiß ja, dass ich Klimaschutz machen will. Ich habe das ja versprochen, ich habe es ja gesagt. Aber ich kann es ja nicht, weil sonst müsste ich meinen ganzen Wohlstand aufgeben. Also jedes Mal, wenn ich das wieder antickere, trage ich zu dieser Überforderung bei, die wiederum den Rechtsruck antreibt. Ich sage nicht, dass der Rechtsruck die Schuld der Klimabewegung ist. So mächtig sind wir nun wirklich nicht. Und die Rechten, das ist auch so, die Leute waren auch schon Nazi-Arschlöcher vor uns. Aber basically, wir tragen zu einer Enthemmung bei, wo die Leute einfach sich so überfordert fühlen, dass sie sagen, wisst ihr was, wir scrappen jetzt all diese ethischen Ansprüche. Wir werden jetzt einfach eine Gesellschaft, die einfach Leute im Mittelmeer saufen lässt, die keinen Klimaschutz macht, weil so wollen wir eigentlich sein. So. Das ist nämlich meiner Meinung nach die Dynamik hinter diesem Rechtsruck. Die haben das Gefühl gehabt, ganz, ganz lange, dass die nicht die national-egoistischen, patriarchalen, rassistischen, queer-hassenden Arschlöcher sein können, die sie eigentlich sind. Das war jetzt wieder sehr schnell, ne? Also basically, die Rechten haben das Gefühl, dass sie in einer Welt leben, in der sie nicht sein können, wer sie wollen, in der sie Klima schützen müssen, in der sie gendern müssen, in der sie anerkennen müssen, dass irgendwie Homos durch die Straße laufen und da rumknutschen. Und das ist eine sehr, sehr starke Dynamik. Also diese Frage von Scham und Schuld ist im Grunde in meiner Analyse absolut zentral. Und weil heute so eine schreckliche Sache passiert ist, werde ich jetzt mal ein Kapitel vorlesen, das ich bisher noch nicht gelesen habe, das ich aber ganz, ganz toll finde. Das heißt das Coming Out der Arschlochgesellschaft. Und versuche so ein bisschen zu erklären, was die Wucht in diesem Rechtsruck gerade ist, wo die herkommt. Und irgendwann habe ich verstanden, hey, als queerer Mensch, der auch HIV-positiv ist, drogenpositiv, kinky und weird und whatever, habe ich schon so 5, 6 Coming-outs hinter mir. Und das ist eine ziemlich wuchtige Erfahrung. Da will man auch im Grunde nicht mehr in den Schrank zurück. Und das darüber habe ich geschrieben, als ich mir überlegt habe, warum die Rechten eigentlich gerade überall gewinnen. Das fängt an mit einem abgewandelten Zitat des schwulen Aktivisten und Politiker Harvey Milk. Wenn ihr den Film Milk noch nicht gesehen habt, der ist wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt eine noch bessere Doku über ihn, Harvey Milk. Jedes Arschloch muss sich outen. Man muss es seiner unmittelbaren Familie sagen, sie müssen es ihren Verwandten sagen, sie müssen es ihren Freunden sagen, wenn sie wirklich ihre Freunde sind. Sie müssen es den Menschen sagen, mit denen sie arbeiten, sie müssen es den Menschen in den Geschäften sagen, in denen sie einkaufen. Wenn sie begreifen, dass so viele von uns Arschlöcher sind, dass wir tatsächlich überall sind, wird jeder Mythos, jede Lüge, jede Anspielung für ein für alle Mal zerstört werden. Und wenn ihr das tut, werdet ihr euch viel besser fühlen. Frei nach dem schwulen Aktivisten Harvey Milk. Heute mal was Neues. Empathie mit Rechten. Stellt euch vor, ihr werdet Arschlöcher. Sagen wir mal, ihr haltet Menschen anderer Hautfarbe für grundsätzlich weniger wert oder weniger menschlich als euch und die euren. Oder vielleicht seid ihr Männer, die gerne mal ihrer Frau eine langen würden, wenn die sich daneben benimmt. Oder ihr wollt auf der Straße zwei Männern, die Händchen halten, laut ihr widerlichen Dreckschwuchteln hinterherrufen. Stellt euch vor, ihr seid die Art von Mensch, am einfachsten Mann, die mit dem ganzen Klimascheiß nix, aber auch gar nichts anfangen kann, die sich fragt, was diese autoritären Ökonazis in eurer Küche und eurem Gewissen zu suchen haben. Stellt euch vor, dass es von euch ganz, ganz viele gibt. Aus der Perspektive so eines Menschen, also in unserem Gedankenexperiment aus deiner Perspektive, sehen die letzten 50 Jahre tatsächlich ziemlich düster aus. Zumindest auf der äußerst wichtigen alltagskulturellen Ebene. Wie erlebst du dein Leben auf Arbeit, im Verein? Wie erlebst du dein Zuhause? Denn während die Linksgrünen zwar immer darüber winseln, sie hätten alle möglichen sozioökonomischen Kämpfe verloren, da hört man dann Stichworte wie Neoliberalismus und anderen kommunistischen Nonsens, haben sie doch in Wahrheit ständig gewonnen, haben dich und deine Lebensweise immer weiter in Frage gestellt, zurückgedrängt, delegitimiert. Musstest du immer mehr ein Leben führen, in dem du dich für immer mehr von dem, was du bist, schämen musstest? Oder dich zumindest nicht mehr so offen zeigen konntest, wie das doch dein Geburtsrecht ist? N-Wort öffentlich benutzen? Sofort gecancelt. Einer Frau ein paar Komplimente machen? Gleich Anklage wegen sexueller Belästigung. Schwule auslachen? Die Leute halten dich für eine Art Neandertaler, nur weil du aussprichst, was, wie du weißt, ganz viele denken. Dieses Pack soll seine Abartigkeiten zu Hause pflegen und dir nicht aufs Brot schmieren. Die Schwulen, hast du gehört, haben dafür sogar einen Begriff für diese Art des verheimlichten, beschämten und sich deshalb scheiße anfühlenden Lebens. In the closet, im Schrank sein, sich nicht offen und ehrlich zeigen können und, sorry, hier muss ich kurz mit dem Stilmittel des reflexiven Quasi-Monologs eines rechten Arschlochs brechen, weil für mich als HIV-positiven, schwulen Klimakommunisten Scham einfach ein viel zu großer Bestandteil meines Lebens war, um darüber in einer anderen Stimme als meiner eigenen zu sprechen. Also dieses Living in the Closet fühlt sich mega scheiße an. Ich wünsche euch, dass ihr das nie erlebt, dieses Gefühl, dass ihr einen wichtigen Teil von euch verheimlichen müsst. Vielleicht vor euren Arbeitskolleginnen, vielleicht vor Freundinnen oder Familie. Und oder vielleicht, und dieses der tiefste und gefährlichste Teil des Schranks, sogar vor euch selbst. Dass ihr euch schämen müsst oder zumindest schämt, wenn ihr diesen Teil von euch ehrlich zeigt, wenn ihr nicht die seid, die ihr sein solltet, sondern ihr selbst seid. Natürlich vergleiche ich jetzt hier nicht Queerness, die zwar nicht per se angeboren, aber doch eine vom Subjekt nicht bewusst veränderbare Variable ist, mit dem ethisch nicht satisfaktionsfähigen Arschloch sein rechter Menschen. Denn dies lässt sich durchaus vom Subjekt ändern. You can't choose not to be queer, but you can choose not to be an asshole. Ich vergleiche aber den Gefühlszustand, den ein Subjekt erlebt, wenn seine Werte, seine Normalitätsvorstellungen oder Begierden sich von denen einer mehrheitlichen oder gar hegemonialen Gesellschaft so sehr unterscheiden, dass ihre Artikulation, dass das Ausleben dieses Teils seiner selbst soziale Sanktionen hervorruft, von abwertenden Blicken bis hin zu verbalen oder anderen Übergriffen. Ich vergleiche Scham mit Scham, nicht die Ursachen der Verhaltensweisen, die geschämt werden. Wer also Scham, ihre zersetzende Kraft und die möglichen Gegenreaktionen darauf verstehen möchte, sollte darüber unter anderem mit queeren Menschen ins Gespräch kommen. Wir haben erhebliche Erfahrung damit, wie es sich anfühlt, im beschissenen Zustand des dauernden Geschämtwerdens zu leben. Gerade weil Scham sich so unglaublich schrecklich anfühlt, weil sie das ganze Subjekt, nicht nur einzelne Handlungen in Frage stellt. Schuld sagt, das war schlecht. Scham sagt, du bist schlecht. Genau deswegen ist ein Angebot, den Zustand des Sich-Schämens dauerhaft hinter sich zu lassen, ein so unglaublich attraktives Angebot. Daher Stonewall, daher queere Bewegungen, daher Christopher Street Day. Zurück zum Gedankenexperiment Empathie mit Rechten. Du hast also Jahre, Jahrzehnte in einem aus deiner Perspektive immer solideren, immer schallgeschützteren, dich immer mehr von der Gesellschaft distanzierenden Schrank der Scham gelebt. Du kannst, du willst dich nicht ändern, egal wie oft sie dich mit vegan, homo, Translastenrad, klimakommunistischer Propaganda vollballern. Aber du kannst auch nicht offen der sein, der du bist. Das baut enorme Frustration auf. Ein Gefühl von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Weil du ja eigentlich gar nicht einsiehst, warum du dich schämen solltest. Aber weil Scham immer zwischen Umwelt und Subjekt produziert wird, du dich auch nicht alleine entschämen kannst. Aber die Kavallerie naht. Der Entsatz, und zwar in Form Wladimir Putins und seines Überfalls auf die Ukraine. Don't worry, ich will hier nicht alle Rechten als fünfte Kolonne des russischen Klerikalfaschismus beschreiben. Ich will aber darauf verweisen, dass mit dem Beginn des Krieges im Osten die deutsche Gesellschaft sich unter einem neuen Symbol zu organisieren begann, dem des Krieges. Und der Krieg, also die Gesellschaft organisierte sich unter dem Symbol des Krieges, und der drängte alle anderen ethischen und politischen Ansprüche weit nach hinten. So begann das Ende der linksgrünen normativen Hegemonien am 24.02.22. Als ein anderes, stärkeres Symbol als Klima, als Fortschritt, als Gleichheit am Firmament der Gesellschaft auftauchte. Von da an ging alles relativ schnell. Die Aktionen der LG, der letzten Generation, boten vielen die Entschuldigung für Enthemmung im Alltagsverhalten. Dort wurde zum ersten Mal weiträumig das Wir haben fertig mit Klima, wir wollen einfach nur normal weitermachen, zur Arbeit kommen etc. artikuliert, das den normativen Allgemeinheitsanspruch der Klimaagenda aufhob. Die Neuköllner Silvesternacht 2022-23 machte es mit praktischer Mithilfe von der März-CDU und anderen Mitteakteuren wieder akzeptabel, offen rassistisch zu sein, kleine Paschas, Zitat. Das Scheitern jeder relevanten MeToo-Ansprüche in Deutschland, Till Schweiger, Linnemann von Rammstein, zeigte, dass patriarchales Schweinsein im Kern auch rehabilitiert worden ist. Aber es war schlussendlich der Kampf auf der politischen Makroebene um das klimarelevante Gebäudeenergiegesetz, in dem die Gegenseite triumphierte. Das war das Waterloo der Klimas und des linksgrünen versifften Projekts im Allgemeinen. In deinem Alltag heißt das, plötzlich hörst du überall Menschen Dinge sagen, die du auch schon ganz lange sagen wolltest, aber dich wegen der Öko- und Gender-Nazis nicht zu sagen getraut hast. So wie die Ex-Eisschnellläuferin und nunmehrige Polizistin Claudia Pechstein wolltest du schon immer über Sinti und Roma herziehen. Pah, Sinti und Roma, bei dir heißen sie so, wie sie schon immer hießen. So wie der bayerische Bierzeltmatador Hupsi Aiwanger in Erding wolltest du schon immer klarmachen, wo du die grüne Agenda hinstecken willst. So wie der eine da mit dem BMW, der fast einen von den Klimaklebern überfahren hätte, würdest du auch gerne handeln. Was du dann spürst, ist Folgendes. Während in dir diese Gedanken, Gefühle und Werte immer noch abnehmend schambeladen sind, siehst du diesen Menschen an, spürst du es ihnen förmlich an, dass sie dieselben Werte haben wie du. Sich dafür aber nicht schämen, sondern sich von dieser Scham im Moment der Artikulation ihrer Wahrheit befreien und sich damit selbst ermächtigen. Diese Gefühle von Befreiung und Selbstermächtigung resonieren in dir, schaffen in dir Resonanz, sympathische Schwingungen, denn du willst sie auch spüren. Befreiung von der Scham, die Selbstermächtigung dazu, endlich auszusprechen, was du schon immer fühltest, was für dich schon immer richtig war. Du siehst und spürst, wie diese Menschen aufblühen, wie sie sich aus dem linksgrünen Zwangsschrank befreien und du willst genau dasselbe spüren. Also sagst du zunehmend auch, was du sagen willst, tust, was du tun willst. N-Wort, Homos bashen, Frauen begrapschen, Klimaklebern eine kleben, Schnitzel essen, 240 in der Fußgängerzone, scheiß drauf. Endlich kannst du sein, wer du sein willst und das ist, by the way, auch die Bedeutung des merkwürdig kindlichen Freiheitsbegriffs, den die Rechten vor sich hertragen. Das ist kein kohärenter Freiheitsbegriff, der rational im kantschen Sinne als die ethische Basis einer Gesellschaft fungieren könnte. Es ist ein frei zu sein, wer ich bin, ein Begriff von Befreiung, nicht von Freiheit. Dieser Schritt von der im Wortsinne beschränkten und beschämten Existenz hinein in die Befreite ist in seiner Wucht kaum zu überschätzen. Nach diesem ersten schamfreien öffentlichen Sprechakt ist es, als ob ein Damm gebrochen wäre. Wenn die Menschen, die von der Tat hören, erkennen, dass ihr Widerstandstranskript gesprochen wird, kann es zu einer Ausbreitung von derartigen Outings kommen, die sich für das Individuum wie ein Dammbruch anfühlen und sich gesellschaftlich genauso verbreiten. Darin liegt die Erklärung für die Plötzlichkeit und Gleichzeitigkeit des Rechtsrucks über verschiedene Policyfelder hinweg. Denn er bezieht sich auf die grundsätzlichen Wertigkeiten dieser Gesellschaft. Denn Arschlöcher gibt es nun mal in jedem Policyfeld. Im Grunde sind ihnen die Felder egal. Es geht ihnen darum, dass sie jetzt endlich schamfrei sie selbst sein könnten. Ihren rassistischen, toxisch-männlichen, national-egoistischen und anderen sogenannten Werten freien Lauf lassen können. Ihr wisst vielleicht, dass der Juni Pride Month ist. Aber wenn ihr nicht in den sozialen Medien unterwegs seid, wisst ihr vermutlich nicht, dass rechte Trolle dort eine Kampagne namens Stolzmonat losgetreten haben. Indem sie versuchen, ja was eigentlich? Zuerst wirkt es auf mich wie ein recht hilfloser Versuch, unseren queeren Pride Month zu kapern, indem man unter jedem queeren Post einfach froher Stolzmonat hintrollte. Bis ich verstand, nein, hier geht es nicht um das Kapern unseres Monats. Es geht um blanken Neid. Darum, dass die sich gerade befreienden rechten Arschlöcher etwas sahen, das sie auch haben wollten. Stolz auf das Sinn, auf das, was sie sind, wer sie sind, wie sie sind sein können. Es war der Neid auf unsere Offenheit und Schamfreiheit. Das war kein Antagonismus, das war Imitation as the sincerest form of flattery. Und da es bei Outings um Selbstbefreiung geht, konnten sie sich selbst das Event schaffen, das sie brauchten, ohne es zu wissen. Ein kollektives Massenouting als nationalegoistische Arschlöcher, ein Prozess, in dem sich Individuen darin bestärken, was und wer sie sind und darauf, dass sie darauf stolz sein können. Das war der Stolzmonat. Die emotionale Wucht dieses Prozesses sollte niemals unterschätzt werden. Die Subjekte, die ihn durchlaufen, sind zumindest kurzfristig von den positiven Affekten Befreiung und Selbstermächtigung gestärkt. Diese vermitteln und produzieren eine Energie und Stärke, die mit wenig vergleichbar ist. Diese Arschlöcher sind jetzt out und werden jede Vorwärtsbewegung von uns, ob diskursiv, politisch oder auf der Straße, als Versuch wahrnehmen, sie wieder in den Schrank zurückzusperren. Wer einmal ein Outing erlebt hat, der weiß, there's no way back into the closet. Only over their dead bodies. Or more realistically, ours. Die kommenden Zeiten werden hart werden. Das ist noch nicht das Ende. Das ist nur der Tiefpunkt der Dramaturgie. Wie lange habe ich schon gelesen? Ja. Genau. Dieser Moment, wo ich verstand, dass die Rechten so eine Coming-out-Dynamik haben, das war für mich einer der krassesten Heureka-Momente meiner gesamten Arbeit. Weil, als ich die Anti-Kohle-Arbeit in der Lausitz gemacht habe und im Rheinland, habe ich verstanden, dass diese Kohlearbeiter sich von uns beschämt fühlten. Die haben das Gefühl gehabt, dass wir sagen, ihr seid schlechte Leute. Vielleicht haben manche Leute von uns das auch gesagt. Aber das war im Kern nicht unsere Geschichte. Aber es haben die nicht trotzdem gehört. Die sagen, ey, das, was ich seit Jahren mache, die Generation, die Tradition meiner Familie, ihr sagt jetzt, das ist schlecht, ihr sagt, dass ich damit die Welt kaputt mache. Nee, das will und kann ich nicht akzeptieren. Und dann merkt ich eben, dass diese Gefühle, wir hatten einmal so eine Gesprächsrunde zwischen Klimaaktivisten und Kohlearbeitern, die war wirklich super spannend und haben so One-on-One-Talks gemacht. Und der Typ, mit dem ich da gesessen habe, der hat mir 15 Minuten lang erzählt, ich sagte, ja, ich bin schwul und in meinem Teil, dann erzählt er erstmal die Hälfte seiner Zeit davon, wie er seinen Kindern sexuelle Toleranz beigebracht hat. Ich dachte, what are you talking about? Was geht denn hier ab? Bis ich verstanden habe, dass der mir sagt, ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein toleranter, guter Mensch. Ich saß total verwirrt da. Im Nachhinein war ich so, alles, was er mir erzählt hat, der war so, ja, ich war auch schon irgendwie auf den Malediven, aber ich habe ja auch einen Offset-Knopf gedrückt. Weißt du? Der hat mir nur erzählt, dass er ein guter Mensch ist, weil der das Gefühl hat, ich sag, du bist sozusagen eben, du schäm dich, du bist schlecht. Und also diese Wucht, diese Kraft da drin zu erkennen und eben auch die Irrationalität da drin. Ich meine, look, also ich bin schwul, warum sollte ich darauf stolz sein? Aber ich gehe regelmäßig zu Pride-Märschen. Ich meine, ich könnte jetzt auf meine irgendwie, wie gut ich kochen kann oder wie gut ich im Bett bin, stolz sein, aber that's not the point. Sondern ich bin stolz, weil die Gesellschaft uns schämt, beschämt. Und Stolz ist eine irrationale Reaktion aufs Beschämtwerden. Und im Grunde sozusagen die Basis queerer Politik, die Pride-Märsche, sind eine irrationale Response auf das Gefühl, beschämt zu werden. Und das ist sozusagen was ich sage, ist, dass die gesamten rationalen Politikvorstellungen, die wir haben, die erklären sehr, sehr, sehr wenig in dem, was gerade passiert. Diese Dynamiken von Scham und Schuld und die nicht fühlen wollen. Ich meine, die Verdrängungsgesellschaft als Begriff, das ich hier entwickle, das wurde eigentlich entwickelt, um über Nachkriegsdeutschland zu sprechen. Das wusste ich gar nicht, das hat mir ein Historiker gesagt. Das war der totale gesellschaftliche ethische Kollaps und für den wurde sich geschämt. Die Deutschen wussten, das haben amerikanische GIs eine Studie gemacht, direkt nach dem Krieg wussten 80% der Deutschen von den Lagern. Die Studie wurde 5 Jahre später wieder gemacht, da wussten nur noch 20% von den, also die Zahlen sind Pi mal Daumen, nur 20%. Haben die das vergessen? Nein, die haben das verdrängt. Und jetzt haben wir ja die Schuld und die Scham über das ultimative Ende, die Welt kaputt gemacht zu haben. We can't face that. Das fühlt sich halt schamvoll an. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, schütz mal das Klima, ist irgendwo im Hinterkopf bei Leuten, shit, die Welt geht ja kaputt. Und dann kommt diese Scham und daher kommt die Irrationalität. Deswegen sind alle politischen Debatten gerade auch so mega weird and fucked up. So, ich habe jetzt gerade gesagt, irgendwie die ultimative Scham, weil Ende der Welt und alles geht kaputt. Das ist natürlich ein bisschen blöder Begriff. Ende der Welt und alles geht kaputt stimmt nicht. Aber ich benutze hier oft den Begriff Kollaps und den Begriff Klimakollaps. Und der wird halt sehr oft missverstanden, weil natürlich ist es jetzt so, dass wenn das Klima kollabiert, ist es kein... Ich hatte die Diskussion gerade schon vorhin in Marx' Küche. Also basically... ich rede nicht von einem Hieronymus Bosch-Gemälde oder von der Johannes-Offenbarung oder von The Day After Tomorrow. Es ist nicht so, dass einfach Kollaps bedeutet, dass alles sofort kaputt ist. Sondern das bedeutet, dass jetzt eine Periode anfängt, wo sehr viel mehr Chaos auftauchen wird und manche Sachen nicht erhältlich sind. Und der Endteil des Buches handelt davon, wie man in so einer Situation handlungsfähig werden kann. Und das allererste, was man dafür braucht, ist ein bisschen ein Verständnis dessen, wovon ich eigentlich rede, was eigentlich dieser Kollaps bedeutet. Was ist eigentlich ein Kollaps? Was kollabiert? Und wie stellt sich das aus der Perspektive der Subjekte dar, die wir organisieren und mit denen zusammen wir die Welt verändern wollen? Kollaps im Sinne der Systemtheorie bedeutet erstmal, dass in einem System die funktionalen Beziehungen zwischen seinen Komponenten zusammenbrechen, was dazu führt, dass das System die Fähigkeit verliert, sich so wie bisher zu reproduzieren oder weniger abstrakt. Kollaps heißt, dass Dinge, also nicht Gegenstände, sondern eher so wie Wasserversorgung und Krankenhäuser, die bisher funktionierten, nicht mehr oder nur selten und unvollständig funktionieren. Dass das, was du bisher für normal gehalten hast, zur Arbeit kommen, Essen kaufen, Geld abheben, nicht erschossen werden, plötzlich außerordentlich und schwierig wird. Kollaps ist nicht, wenn alle tot sind. Kollaps ist, wenn es keine Selbstverständlichkeiten mehr gibt. Wenn du nicht mehr zur Arbeit fahren kannst, weil du keine Arbeit mehr hast oder weil Mobilität nicht mehr funktioniert. Kollaps ist, wenn du nicht mehr einkaufen kannst, weil es kein Geld mehr gibt oder nichts mehr in den Supermarktregalen liegt. Kollaps ist, wenn sich Bürgerwehren gründen, um Gesetze und gemeinschaftliche Regeln durchzusetzen, weil der Staat nicht mehr in der Lage oder willens ist, diese auf seinem gesamten Territorium durch die Exekutive durchsetzen zu lassen. Entschuldigung. Und weil wir als konkrete physische Subjekte, als Körper an der Kreuzung unseliger Systeme leben, Nahrungsmittel, Wasser etc., das kann man ins Kleinste runterbrechen, auch dein Kiez kann ein System sein, deine Straße, dein Freundinnenkreis, stellt sich Kollaps für die meisten nicht als ein großes kataklysmisches Event dar, sondern als das manchmal ruckhafte, manchmal eher schleichende Verschwinden von Normalitäten und als das nicht mehr einfach erhältlich sein notwendiger Güter und Dienstleistungen, zum Beispiel Sicherheit, medizinische Versorgung, Wasser oder Essen. Und die einfache Schlussfolgerung daraus ist, wir müssen lernen, dergleichen effektiv, solidarisch und offen zu organisieren, genau wie die Genossinnen von Prep Party Summers das tun, von denen ich gleich erzählen werde. Preppen benennt zuerst einmal nicht mehr als Vorbereitung auf Krisen und Katastrophen und ist nicht per se Nazi-Kram. Könnte es aber werden und bleiben, wenn wir nicht bald in die Puschen kommen. Und wie kommen wir in die Puschen? Mit einem neuen Bewegungszyklus. Eine Bewegung, die ernst nimmt, dass die globalen sozial-ökologischen Katastrophen, nicht nur Klima, sondern auch Biodiversität, einhergehen mit einem massiven Anstieg der faschistischen Bedrohung. Und bisher waren es vor allem die Rechten, die die berechtigten Ängste vieler Menschen vor Zukunft und Kollaps instrumentalisiert und zur politischen Produktivkraft ihres Projekts gemacht haben. Das bedeutet, wir dürfen selbst und in der politischen Kommunikation diese Ängste nicht verdrängen, sondern müssen sie anerkennen, müssen zur Akzeptanz und durch die Akzeptanz vorwärts zur realistischen Hoffnung, einer Hoffnung auf Gemeinsamkeit, Solidarität, Menschlichkeit in einer dunkler werdenden Welt, anstatt einer falschen Hoffnung, die auf Bullshit und Verdrängung aufbaut und immer mehr entmächtigender wird, je mehr der Kollaps zur Realität wird. Wer glaubt, dass die Realität des Klimakollaps anzuerkennen defätistisch ist, baut seine Strategien auf Selbstbetrug auf. Nur wer weiß, was auf uns zukommt, kann sich und uns so darauf vorbereiten, dass wir den Kollaps nicht den Nazis überlassen. Und das war so der Punkt, wo ich vor anderthalb Jahren in meinem Kopf war. Es war gerade im Sommer 2023, war gerade das erste Mal, wo die AfD so richtig hochsurgte und wo es wirkt, als würde das gar nicht mehr, als es gar nicht mehr aufhören. Und außerdem, wo halt klar war, okay, die rapide Eskalation in Klimakriseneffekten und auch der extreme Anstieg von Temperaturen zeigt einfach, dass das Klimasystem dabei ist, in einen instabilen Zustand überzugehen. Dazu nur eine Parenthese, das, was wir als menschliche Zivilisation kennen, also Landwirtschaft, Städtebau, Internet, Schwulenszene, all das entstand in den letzten 12.000 Jahren in einer Periode unüblicher klimatischer Stabilität, dem Holozän, wo die Temperatur nicht mehr als 2 Grad vom Mittelwert abwich. So, komplexe Systeme, das globale Klimasystem ist ein komplexes System, haben 2 Zustände, stabil und instabil. Und wenn der stabile Zustand verlassen wird, dann beginnt einfach, erstmal ist das ist der Kollaps. Diese Phase ist unvorhersagbar lang. Aber wie lange es dauert, diesen einen neuen stabilen Zustand zu finden, ist völlig unklar. Das ist das, was Klimakollaps meint. Kollaps im Allgemeinen meint aber den gesellschaftlichen Kollaps, in dem halt eben immer schwieriger wird. Weil der Prozess dieses Kollaps ist ja ein langsamer Prozess, der ganz gelegentlich in Katastrophen sozusagen ausbricht. Aber in dem einfach immer mehr verschwinden wird und immer an immer mehr Orten und für immer mehr Zeiten lebenswichtige Dinge eben nicht mehr da sein werden, wie Strom, Wasser, Nahrung und so weiter. Und in dieser Situation wird der Faschismus immer stärker. Und da hatte ich sozusagen schon wieder einen Moment, wo ich ein bisschen in die Verzweiflung abzurutschen drohte. Und dann sprach ich mit einem Freund von mir in Schweden. Es mag ein bisschen merkwürdig klingen, aber Schweden erlebt in gewissen Teilen der Großstädte einen Sicherheitskollaps. Die haben ein extrem krasses Bandenkriminalitätsproblem. Es ist auch keine rechte Moralpanik. Aber meine Genossen sagen, das stimmt alles. Das ist wirklich so, woher das kommt, ist jetzt eine andere Frage. Aber im neoliberalisierten Schweden, wo es nicht mehr genügend Krankenwagen gibt und so weiter, hast du jetzt Vororte von Stockholm, wo Teenager erschossen werden auf der Straße und es kommt kein Krankenwagen hin. In einem gewissen Sinne ist das sozusagen ein Kollaps. Ein Kollaps der Sicherheitssituation und der medizinischen Situation in diesem Moment. Und da redete ich mit einem Freund, der das erlebte, dass jemand erschossen wurde und der daraufhin angefangen hat, Workshops zu unterrichten in seiner Nachbarschaft, wie man mit Stich- und Schussverletzungen umgeht. Weil er wohnt in einer Nachbarschaft, die so ein bisschen wie in Neukölln, also gibt linksbürgerliche Aspekte, Berliner. You know what I mean, alle wissen Neukölln. Also basically Arbeiterinnen, also biodeutsche Arbeiterinnenklasse, Migrantinnen und irgendwie linksbürgerliche. Aber da wurde halt schon mal ein 13-jähriger Teenager exekutiert im Wald gefunden, wo halt irgendwie am Sonntag Familienspaziergänge stattfinden. Mein Freund Per hat angefangen, da einen Workshop zu organisieren, der heißt Stop the Bleed. Einfach mit der gesamten Nachbarschaft unterrichtet, wie man auf Stich- und Schussverletzungen reagiert. Und zu diesem Kurs sind alle hingegangen. Also die Kids, weil ihre Freundinnen erschossen werden, die Familien, weil da ihre Kids erschossen werden. Die Cops waren da, die Pfaffen waren da, die Dealer waren da, die Kiffer waren da. Alle waren da, weil alle hatten Interesse, das zu lernen. Und daraus entstand eine richtig starke Vernetzung dieser Nachbarschaft. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt und ich bin da mal hingefahren. Und dann haben die mir erzählt, dass die da eine Gruppe namens Prepper Tillsammans zusammen Preppen an den Start gebracht haben. Und wie alle deutschen Linken reagierte ich auf den Begriff Preppen erstmal mit Gott sei bei mir und so. Ich war total, ich habe mich so, was, ihr preppt, was macht denn da? Und ich war bei ihm zu Hause und da waren wirklich so 200 Liter Wasser in einem Schrank. Und ich war so, wenn ich das in Berlin in irgendeinem Schrank finden würde, würde ich wegrennen. Also Gott, bei irgendeinem, wenn ich bei einem Typen zu Hause wäre, dann ist es so, oh my God, like, I'm out of here. Nee, aber die haben eine wirklich kluge Idee da gehabt. Also, Prepper Tillsammans, Resilienz in Gemeinschaft. Die Idee von Prepper Tillsammans ist, dass Krisen und Katastrophen immer häufiger ein- und auftreten werden und wir ihnen lieber gemeinsam und vorbereitet begegnen, als allein und unvorbereitet. Indem wir uns organisieren, verwandeln wir die Hoffnungen der Einzelnen in Handlungen, was wiederum Hoffnung schafft. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die sozialen, das ist der Text, den die mir gegeben haben. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die sozialen Strukturen des Zivilschutzes, Lagerhäuser mit Lebensmitteln, Medikamenten, Schutzausrüstung etc. und so weiter, die Schweden während des Kalten Krieges hatte, in den frühen 2000er Jahren aufgebraucht wurden. Heute ist Schweden nur unzureichend auf Katastrophenfälle vorbereitet und es gibt große Unterschiede, je nachdem, man sich im Land befindet. Und wenn die sagen, dass Schweden unzureichend vorbereitet ist, ist Deutschland nochmal extrem viel unvorbereitet. Das ist schockierend, wie schlecht die Katastrophenvorbereitung in Deutschland ist. Und die Frage ist, wie handeln wir, wenn die Behörden nicht die Zeit oder die Möglichkeit haben zu handeln? Wie handeln wir, wenn alles, was sie für selbstverständlich halten, nicht mehr funktioniert? In Schweden werden Einzelpersonen und Haushalte von den Behörden aufgefordert, sich auf Krisenzeiten vorzubereiten. Das bedeutet, sich um Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Wärme, Unterkunft, Informationen, Medikamente zu kümmern. Und genau das macht die Vorbereitung an sich schon zu einem Akt der Solidarität. Denn wenn jeder, der kann, für sich selbst sorgt, kann der Staat denjenigen helfen, die es am nötigsten haben. Statt in den Supermarkt zu rennen, können wir uns auf die zwischenmenschliche Ebene konzentrieren. Wie geht es meinen Nachbarinnen? Was können wir jetzt tun? In jedem Desaster, in jeder Katastrophe entstehen spontane Gemeinschaften, die sich um die in der neuen Situation unerfüllten Bedürfnisse kümmern. Das ist etwas, das in der menschlichen Natur selbst verwurzelt ist. Das Überleben des Einzelnen war schon immer an das Überleben der Gruppe gebunden. Wenn wir gebraucht werden, sind wir füreinander da. In a paradise built in hell schreibt Rebecca Solnit, dass wir, wenn die übliche Ordnung außer Kraft gesetzt ist und die meisten Systeme versagen, frei sind, so zu leben und zu handeln, wie wir es wollen. Mutig, einfallsreich, großzügig. Das finde ich jetzt ein bisschen optimistisch geframed, aber trotzdem stimmt es, dass in Katastrophen erstmal immer so ein Überschuss von Nachbarschaftshilfe und Mutual Aid entsteht. Das ist throughout time and history, also one place so. So rum, okay, das muss der Winkel sein, right. Menschen, die sich gemeinsam vorbereiten, sind wie Menschen im Allgemeinen, sowohl wie alle Menschen, sowohl Menschen, die helfen, als auch Menschen, denen geholfen wird. Zusammenarbeit zwischen Nachbarinnen ist ein wichtiger Bestandteil der Notfallvorsorge, denn durch die Zusammenarbeit können wir Ressourcen teilen, Wissen bündeln und Probleme effektiver lösen. Zwischen der individuellen Ebene der Vorbereitung in Haushalten und der gesellschaftlichen Ebene liegt die zwischenmenschliche Ebene, auf der wir uns alle aufhalten und direkt handeln können. Gemeinsam können wir den Zusammenhalt in unseren Nachbarschaften stärken und die Atmosphäre schaffen, die wir uns wünschen. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich Menschen, die in so Kollektivprojekten sind, damit echt nichts Neues erzähle, während in so Berliner Nachbarschaften alle so, echt, ja krass, voll spannend hier, also, oh Gott, der erzählt von Nachbarschaftshilfe. Gebt mir noch eine Minute, ich glaube, es geht noch eine. Denn das, was wir jetzt erschaffen, wird in einer Krise besonders relevant sein. Es kann die Grundlage für eine widerstandsfähigere, resilientere Gemeinschaft sein. Je mehr wir auf die Möglichkeit vorbereitet sind, dass Dinge, die wir für selbstverständlich halten, nicht mehr funktionieren, und je mehr wir bereit sind zu handeln und uns gegenseitig zu helfen, desto sicherer und widerstandsfähiger werden unsere Gemeinschaften. Alright, honestly, ich kürze das mal ab, weil ich habe echt das Gefühl, dass ihr mir da mehr beibringen könnt. Aber ihr versteht, also der Grundgedanke ist natürlich, Katastrophen werden immer mehr und dass das, was man in so einem kollektiven Nachbarschaftsprojekt hier macht, dass man versuchen kann, das zu einer gesellschaftlichen Praxis zu machen. Dann gerade in der Vorabdiskussion eine Situation, jetzt mal denken, das mag alles sehr, sehr kleinteilig sein. Aber 2012 gab es einen Hurricane Sandy, der New York und Teile von New York und New Jersey verwüstete. Daraufhin gründeten Anarchistinnen von Occupy Wall Street ein anarchistisches Mutual Aid Netzwerk, Occupy Sandy, das zwei Jahre später in einem Bericht des amerikanischen Innenministeriums, das Ministry for Homeland Security, als effektiver als die amerikanischen Katastrophenhilfebehörde, FEMA, und effektiver als das amerikanische Rote Kreuz bezeichnet wurde, die 100.000 Freiwillige organisiert haben und über 1 Million Dollar umsetzten. Das finde ich pretty impressive. Also das heißt, wir reden hier nicht nur von Kleinteiligem, das kann auch unter bestimmten Bedingungen abgescaled werden. Was die sind, müssen wir noch so ein bisschen rausfinden. Aber ich glaube, da habt auch ihr mehr mir beizubringen, als ich euch. So, da habe ich ein bisschen darüber erzählt, was man so machen kann und warum die anderen alle Arschlöcher sind. Aber ein Element fehlt in der, war jetzt ein bisschen falsch formuliert, also die Zusammenfassung war jetzt ein bisschen kurz. Aber ein Element fehlt in der Erzählung noch. Das ist ja kein Therapiebuch. Es ist ein Buch über Bewegung und im besten Fall für Bewegung von einem Menschen, dessen Lebensinhalt Bewegung ist. Was noch fehlt, ist eine Prise Bewegungsromantik, ein transformatives Erlebnis, das es in der Heldengeschichte unseren Protagonisten ermöglicht, den ach so aussichtslosen Kampf weiterzuführen. Wir stehen immer noch vor einer Zukunft, in der wir uns zwar auf Katastrophen mehr oder minder effektiv vorbereiten können, aber woher kommen in dieser postheroischen, nicht mehr revolutionsgläubigen linken Erzählung das, was Bloch als den utopischen Wärmestrom bezeichnete? Woher kommen Licht, Wärme, Ekstase, woher kommt soziale Transformation, wo ist der Hedokommunismus? Es braucht zum Ende dieser Erzählung noch ein Wunder, das Wunder der Bewegung. Ende 2022 stand ich vor einem Leben ohne Zukunft. Also der Kontext war tatsächlich eine zweijährige Depression, die mich, also eben als schwuler Berliner Partyboy, habe ich mich total da verloren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in einer Stadt, wo man literally immer, wo immer irgendwas offen ist, kann man einfach die ganze Zeit drauf sein und die Welt ignorieren. Das ist natürlich nach anderthalb Jahren nicht sehr nachhaltig. Das hat auch glücklicherweise irgendwie aufgehört. Aber das war im Grunde das, ich habe mich... Es gab Momente, wo ich den Leuten gesagt habe, ey, lass uns einfach jeden Tag Drogen nehmen, bis ich verrecke, weil das ist immer noch netter, als gejagt zu werden von Nazis irgendwie, wenn die an der Macht sind. Und wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Tränen in die Augen, weil das hat mich halt wirklich fast umgebracht. Also die Depression, der Sinnverlust. Das war so, shit, wir haben verloren, wir sind gescheitert, everything is over. So, und das waren Ende 22 stand ich vor einem Leben ohne Zukunft. Dann kam die Neuköllner Silvesternacht und aus der Zukunft ohne Zukunft wurde plötzlich eine faschistische Zukunft. Das Coming-out der Arschlochgesellschaft hatte begonnen und als dann am 3.1.23 in Lützerath der Tag X dämmerte und alle Klimaaktivistinnen im Land aufgerufen wurden, Lützi vor den Schergen des Normalwahnsinns zu verteidigen, dämmerte in meinem depressiven Hirn gleichzeitig der letzte Kampf der Bewegung, der ich mein erwachsenes Leben gewidmet hatte und die doch gescheitert war. Ich machte mich auf nach Lützerath, womöglich zum letzten Gefecht, zum Alamo der Klimabewegung und doch glomm in mir wieder ein Fünkchen Hoffnung auf. Ich fuhr nach Lützerath, jetzt muss alles betont werden, und doch glomm in mir wieder ein Fünkchen Hoffnung auf. Ich fuhr nach Lützerath, weil in der Dunkelheit, mit der das Jahr 2023 begann, die Bewegungsmagie, die Lützerath durchzog, einen der wenigen Punkte von Licht, Wärme und Hoffnung darstellte. Ihr wisst natürlich, was passierte. Obwohl wir als Bewegung wieder zu alter, Hambi-mäßiger Hochform aufliefen, obwohl alle von NGOs über Fridays for Future, von Ökoliberalen bis Anarchistinnen dabei waren und ihr Bestes gaben, obwohl 35.000 Menschen an jenem Samstag bei der Schlammschlacht von Lützerath für den Entsatz des belagerten Weilers kämpften, verloren wir, wurde das gesamte Dorf geräumt. Die Wohngemeinschaft, in der ich untergekommen war, Häuser 9 und 10 in einem Dorf, das so klein war, dass es ohne Straßennamen auskam, war am Donnerstag, den 12.01. die letzte stehende steinerne Struktur in Lützerath. Am Freitag wurde auch diese geräumt. Wenn Hoffnung also nur aus Erfolgen oder der Vorhersage eines Erfolges entstehen kann, hätte ich nach Lützerath wieder tief in die Hoffnungslosigkeit abrutschen müssen. Aber es kam anders. Für mich hatte sich das schon in den Tagen vor der Räumung angekündigt, während derer ich mich wie ein leeres Handy fühlte, das wieder an seinen Charger angeschlossen war. Ich kam nach Lützerath ohne einen einzigen Balken Akku und jeden Tag, obwohl die Polizei den Belagerungsring immer enger schloss, wurde ich stärker, selbstbewusster, fühlte mich zum ersten Mal seit Jahren wieder richtig am Leben. Ich war gestärkt von der Magie vom kollektiven Zauber der Bewegung, der sich in einer WG kristallisierte, in der bürgerliche, habituell fast auf den ersten Blick spießig erscheinende Radikale mit autonomen Kommunistinnen, alte Ökos mit Anarchistinnen und Postautonome mit Menschen zusammenarbeiteten, die nicht die geringste Ahnung hatten, was dieser arkane Begriff denn bedeuten möge. Als wir am Abend vor der Räumung am Fenster der WG standen, als wir auf die Cops, die Flutlichter und die Räumfahrzeuge schauten, von denen wir wussten, dass sie uns am nächsten Tag aus unserem temporären, dafür aber nicht weniger familiären oder wundervollen Zuhause räumen würden, fragte jemand, gibt es gerade einen Ort auf der Welt, an dem ihr lieber wärt? Alle gaben im Grunde dieselbe Antwort. Nein, hier ist es perfekt. Ich will nirgendwo anders sein als hier mit euch. Ich hatte in dieser WG meinen Glauben wiedergefunden. Nicht den Glauben an den großen revolutionären Erfolg in einer fernen Zukunft. Nicht einmal den Glauben, dass wir Lützerath physisch verteidigen könnten. Sondern den Glauben an die Gemeinschaft, die es in Bewegung gibt. An die irreduzible Kraft, die man findet, wenn man sich mit anderen zusammentut und dafür kämpft, die Welt besser zu machen. Auch wenn besser tatsächlich nur weniger schlecht, als sie sonst wäre, manchmal bedeuten könnte. Wir waren drei politische Generationen, 22 bis 56 Jahre alt. Wir kamen aus unendlich weit voneinander entfernten politischen Kulturen und wir wuchsen zusammen durch den Druck von außen, vor allem aber durch die gemeinsame Aufgabe, die gemeinsame Mission. Wo zu Beginn Skepsis war, blieb am Ende tiefe Zuneigung, Solidarität und ein sich umeinander kümmern, das der harmonischsten Familie gut zu Gesicht stünde. Im Zusammenkommen dieser verschiedenen Menschen war für mich der kommunistische Zauber sozialer Bewegung sichtbar, der aus einzelnen Elementen mehr als die Summe ihrer Teile macht, der aus Lass mal zusammen was machen ein von allen nach ihren Fähigkeiten, allen nach ihren Bedürfnissen macht. Ist halt die Eitelkeit, dass ich von meinem eigenen Text zum Heulen irgendwie verleitet werde. Es ist eine Selbstreferenzialität, ist ein bisschen viel, aber es ist immer noch sehr nah. So. Die Hoffnung, die ich in Lützerath wiedergefunden hatte, war keine Hoffnung auf einen materiell nicht mehr möglichen Sieg über den fossilen Kapitalismus. Dieser hatte ja das Dorf zerstört. Ich muss also, um zu hoffen, nicht auf magisches Denken setzen und den Klimakollaps verdrängen oder anderweitig ignorieren. Ich muss auch nicht verdrängen, dass das wahrscheinlichste gesellschaftliche Szenario in den reichen Ländern des globalen Nordens die rapide fortschreitende Faschisierung ist. Um zu hoffen, muss ich stattdessen mein Vertrauen in die Menschen um mich herum legen können. Dass dies die Menschen sein werden, mit denen zusammen ich versuchen werde, in einer wahrscheinlich immer dunkler werdenden Welt, immer wieder, immer neue, wenn es gut läuft, sogar immer größere Räume der Solidarität, der Liebe und der Menschlichkeit zu schaffen. Darin lag der Kern meiner Pink Panthers-Idee, meines Vorschlags, stilistisch glamouröse, queere Selbstverteidigungsbrigaden zu organisieren. Nicht in der Entwicklung der Fähigkeit, militante Queerhasser zu verprügeln, though I definitely wouldn't mind that, sondern in der Fähigkeit, die Art von Räumen zu verteidigen, in denen Leben, wie ich es mir, wie wir, wie Linke, progressive Humanistinnen, Klimas, Feministinnen, Queers es uns vorstellen, möglich ist. Aus dieser Perspektive ist es dann auch wieder möglich, regelmäßig Nachrichten zu konsumieren, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, ohne daran zugrunde zu gehen. Da ich mittlerweile davon ausgehe, dass es keinen Klimaschutz geben wird, also wirklich gar keinen Null, dass das Klima schon am Kollabieren ist, ebenso wie andere sozioökologische Systeme, dass die Faschos immer stärker werden, kann ich jeden einzelnen Moment, in dem etwas Gutes geschieht, hart abfeiern, weil jeder davon mich genuin überrascht und erfreut, während jeder Sieg für die Faschos eine Bestätigung meiner Erwartung ist. Scheiße, aber erwartbar, emotional manageable. Um an diesen Punkt zu gelangen, ist einiges an emotionaler Arbeit notwendig und es wird kein leichter Weg werden. Ihr müsst für euch selbst zur Akzeptanz kommen und ich kann euch da keine detaillierte Wegbeschreibung geben. Ein lieber Mensch fragte mich kürzlich, wie ich diese 2 Jahre in der Wildnis, der Dunkelheit und der Depression durchgestanden hätte. Meine Antwort, die ich während eines Tränenausbruchs kaum artikulieren konnte, war: kaum. Meinem konkreten Weg sollte niemand folgen und das nicht nur wegen der vielen Drogen. Ein Fehler, den ich gemacht habe, war es, den Weg relativ allein zu gehen. Denn der Weg wird hart, schwierig und steinig werden und wahrscheinlich werdet ihr stolpern. Dann braucht ihr Menschen, die euch wieder hochziehen, mit denen zusammen ihr weitermachen könnt. Klar, für uns Bewegungsmenschen können das unsere Genossinnen sein, aber alle von uns stehen in sozialen Beziehungen, egal wie allein wir uns manchmal fühlen. Look around you. Wer in deinem Umfeld stellt sich ähnliche Fragen? Und wenn niemand in deinem direkten Umfeld, wofür gibt es denn das Internet? Ja, für Katzen, Videos und Pornos, but basically dafür auch. Organisiere dich in deiner Nachbarschaft, wenn es darum geht, diese resilienter, gerechter, nachhaltiger zu machen. Das sind die Menschen, mit denen du zusammen in Zukunft um die Zukunft ringen wirst. Die sozialen Beziehungen, die du aufbaust, sind die Zukunft, auf die du hoffen kannst. Und wie ich hoffentlich mit meinem Lützerath-Beispiel gezeigt habe, ist das sehr viel mehr als nichts. Klar, das klingt alles nach sehr viel Arbeit. Nobody ever said grief was easy. Aber vielleicht habe ich hier den Beginn eines Weges aufgezeigt, der in eine Zukunft führt, in die man noch Hoffnung setzen kann.
An den Vortrag hat sich dann noch eine Diskussion angeschlossen, die passt aber leider nicht mehr in die aktuelle Sendung. Das war die Big Fat Meal Session auf der Wüstenwelle 96,6 MHz. Verantwortlich für die Sendung ist der Albi und weitere Infos und Links zu Tatsche Müller findet ihr im Blog der Big Fat Meal Session auf wüste-welle.de. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag und einen schönen Morgen. Tschüss.